The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Denn heute ist Samstag, der 23. August. Die Wochenendausgabe. Der größte Fehler, den man derzeit machen kann, ist, Donald Trump zu unterschätzen. Im Ukraine-Konflikt hat er sich ja überraschend moderat und auch friedliebend gezeigt. Ja, er schmeichelte Putin zuletzt beim Alaska-Gipfel bis über die Schamgrenze hinaus.
We really made some great progress today. I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir. We had an extremely productive meeting. Thank you very much, Vladimir.
Gleichzeitig verstand er sich endlich auch mit Zelensky, den er zuletzt gemeinsam mit Friedrich Merz und anderen Oberhäuptern aus Europa im Weißen Haus empfangen hatte.
I've just had the honor of being with President Zelensky. And Mr. President, would you like to say something?
Thank you so much. I think that we had very good conversation with President Trump.
Very good.
Auch beim späteren Einzeltreffen der beiden im Kaminzimmer des Weißen Hauses wurde gelacht und gescherzt.
It's not to you, to your wife.
Oh, I want.
Am gleichen Ort, wo Zelensky vor 5 Monaten noch von Trump und J.D. Vance ordentlich gedemütigt wurde. Doch der zweitgrößte Fehler unserer Tage ist es, Trump zu überschätzen. Kaum wird er nämlich für seine moderate Haltung gelobt, wie hier heute Morgen von mir zum Beispiel, bekommt er sofort wieder Hitze und wird aggressiv. Auf Truth Social, seinem eigenen Social-Media-Kanal, droht er jetzt plötzlich wieder dem vermeintlichen Freund Wladimir mit Gewalt und fordert die Ukraine indirekt zum Angriffskrieg auf.
Es ist sehr schwer, wenn nicht sogar unmöglich, einen Krieg zu gewinnen, ohne das Land des Angreifers anzugreifen. Das ist wie bei einer großartigen Sportmannschaft, die eine fantastische Verteidigung hat, aber nicht offensiv spielen darf. Da gibt es keine Chance zu gewinnen. So ist es auch mit der Ukraine und Russland.
Das ruft sofort alte Reflexe hervor, auch bei Zelensky natürlich, der ohnehin ja nicht an die Friedens- und Einsichtsfähigkeit von Putin glaubt. Prompt kontert er mit einer eigenen abendlichen Videoansprache.
Dieser Krieg muss beendet werden. Wir müssen Druck auf Russland ausüben. Kreml-Chef Putin versteht nichts außer Macht und Druck.
Und so sind wir nach Alaska, Washington und den jüngsten brutalen Angriffen auf die Ukraine kaum klüger als zuvor. Die Welt ist keine Scheibe, sie gleicht vielmehr einem Riesenrad. Einem Riesenrad, das sich endlos dreht. Mal sind wir oben, dann wieder unten. Der einzige Unterschied zum Jahrmarkt ist, man kann hier nicht aussteigen. Also bleibt uns doch nur die Aussicht zu genießen. Auch die Aussicht auf Frieden irgendwann, wenn wir wieder oben sind. Wie blicken andere auf die Zeit, in der wir leben? Zum Beispiel der Robin Alexander in unserem Podcast Machtwechsel, den wir gemeinsam mit der Welt produzieren.
Selbstverständlich ist Russland keine Supermacht mehr. Also wenn es eine zweite Supermacht gäbe, wäre das China. Und Wladimir Putin hat ja in den vergangenen Jahren versucht, den Machtverlust durch so eine Art Destruktivität zu kompensieren. Also er hat sich überall engagiert gegen Lösungen. Also er hat in Syrien Bashar al-Assad gestützt oder er hat dem Iran geholfen. Also er war so eine Art internationaler Bad Guy. Ja, aber selbst diese Rolle des großen Destruktiven kann er ja gar nicht mehr spielen, weil die Israelis haben ja neulich im iranischen Luftraum gemacht, was sie wollten. Und von der russischen Luftabwehr, die vorher mit großem Getöse verkauft war, war nichts zu sehen. Und Bashar al-Assad sitzt irgendwo in einer Villa in Moskau und in Syrien reagieren auch andere. Also sozusagen selbst diese Schutzmacht der Schurken kann Putin nicht mehr spielen. Also eigentlich ist er ja gerade an einem Punkt und die Ukraine kann man auch dazu nehmen, weil diese Idee, er reitet da ein und ist ganz schnell in Kiew, hat ja auch nicht funktioniert. Also eigentlich ist er weiter von diesem Supermachtstatus entfernt als viele Jahre. Aber in der Inszenierung von Trump ist er jetzt wieder auf Augenhöhe. Und ich finde, es ist ja auch so irre, wie die Russen auch diese Visualisierung mitmachen. Der Moment, wo Lavrov, also der Außenminister, mit diesem CCCP-Shirt, also einem Shirt, da ankommt in Alaska, auf dem das Kürzel der alten Sowjetunion steht. Ja, das ist es. Es ist eine Inszenierung, die sich völlig entkoppelt hat von der Realität.
Putin inszeniert sich als Gigant, doch man sollte hier tatsächlich nochmal genauer hinschauen. Was ist der russische Präsident in den Augen der Welt? Da gehen die Meinungen bekanntermaßen auseinander. Die einen sagen, er ist ein lupenreiner Demokrat. Für andere schlicht ein Diktator. Aber woran könnte man das beispielsweise festmachen? Mein Kollege Jörg Thaddeus hat sich in der aktuellen Folge seines Podcasts Hauptstadt das Briefing mit dem Wesen von Diktaturen und Diktatoren beschäftigt. Sein Gesprächspartner ist Dr. Marcel Dirsus, der Politikwissenschaftler. Dr. Marcel Dirsus ist ein international gefragter Experte, und zwar immer dann, wenn es um Machtmechanismen autoritärer Regime geht. Die OECD und auch andere Organisationen fragen ihn dann an um Rat. Im Gespräch mit Jörg zeichnet er unter anderem den Weg von Putin nach. Die beiden schauen aber auch auf die verletzlichen Mechanismen der Machterhaltung.
Sie sagen, der Diktator lebt in stetiger Angst, weil er weiß nicht, wem er vertrauen kann, da es keine Transparenz gibt, und weil von ihm ja auch Gefahr ausgeht, werden ihm die Leute nicht die Wahrheit sagen. Also warum muss der Diktator nach Ihrer Schilderung, nach Ihren Ergebnissen eigentlich in permanenter Sorge sein?
Der erste Teil ist, wie hält man sich an der Macht und inwiefern kann man den Leuten um sich herum vertrauen? Und wie Sie genau sagen, man kann als Diktator im Grunde genommen niemandem vertrauen. Denn dadurch, dass die Kosten für Widerspruch so hoch sind, sagt einem im Grunde genommen niemand die Wahrheit. Also alle Leute um einen herum lügen einen den ganzen lieben langen Tag an, oder zumindest weiß man nicht, ob sie einen gegebenenfalls anlügen. Und man weiß, dass die Leute, die am nächsten an einem dran sind, also die einen vielleicht anlächeln, wenn man durch die Gänge des Palastes marschiert, tatsächlich auch die Leute sind, die einen am ehesten von der Macht wegholen können. Und das Problem für diese Diktatoren ist sozusagen, was danach passiert. Denn um wieder den Vergleich zu machen, ein Bundeskanzler beispielsweise, der nicht mehr an der Macht ist, der fängt vielleicht an, Golf zu spielen. Oder der genießt einfach seine Rente mit seiner Familie. Oder vielleicht hält er Reden bei großen Banken und verdient nochmal viel Geld. Aber als sich Politikwissenschaftler angeschaut haben, was mit personalistischen Diktatoren passiert, wenn sie die Macht verlieren, haben sie herausgefunden, dass mehr als 2/3 entweder ins Gefängnis kommen, ins Exil gezwungen werden oder tatsächlich getötet werden. Das heißt, man kann sehr, sehr schnell die Macht verlieren, wenn man nur einige wenige Unterstützer verliert. Und wenn man als Diktator dann die Macht verliert, dann kann es auch sein, dass man seine Freiheit oder womöglich sogar sein Leben auch verliert.
Wer also glaubt, Diktatoren säßen sicher auf ihrem Thron, verkennt ihre größte Schwäche. Denn sie leben in Palästen voller Spiegeln, doch sehen sie immer nur sich selbst. Hinter jedem Lächeln lauert der Verrat, hinter jeder Umarmung der Sturz. Ein Gespräch, das uns zeigt, dass selbst die Mächtigen auf sehr dünnem Eis tanzen. Ich habe dann noch mal eine andere Frage. Warum eigentlich stehen an der Spitze der großen europäischen rechtspopulistischen Parteien nur Frauen? Meloni in Italien, Alice Weidel in Deutschland, Marine Le Pen in Frankreich. Dieser Frage ist meine Kollegin Pia von Versebe mit der Schriftstellerin und Gastgeberin im literarischen Quartett des ZDF, Thea Dorn, auf den Grund gegangen.
Haben Sie ja irgendeine Erklärung dafür? Ich meine, es ist ja wirklich auffällig, dass gerade die großen rechten Bewegungen in Europa, also ein beachtlicher Teil davon von Frauen angeführt werden. Haben Sie dafür irgendeine Erklärung?
Also außer, dass ich mir eben doch relativ sicher bin, dass es was mit Mütterlichkeit zu tun haben muss, beziehungsweise damit, dass eine traurige Wahrheit offenbar immer noch ist, dass das einzige Konzept von weiblicher Macht, was wir irgendwie in uns drin haben, kulturell, historisch, das Konzept der mächtigen Mutter ist. Also es ist ja auch zum Beispiel sehr interessant, dass sogar eine Merkel, die ja bekanntlich keine Kinder hat, und auch so vom Typus her ja nicht unbedingt mütterlich ist, wie viel Mühe sich auch Medien gaben, das Mütterliche dann irgendwann, also eben sie wurde Mutti genannt Und auf einmal wurde dann auch immer mehr in Artikeln hervorgehoben, wie mütterlich sie die Keksplatte bei Treffen rumreicht und so. Also auch selbst bei einer Merkel, die nun wirklich dezidiert keine Mutter ist, die musste auf einmal zur Mutter gemacht werden.
Ja,
also,
so eine infantile Gesellschaft sind wir.
Naja, also das kann man einerseits als Nachweis einer Infantilität oder für einen Nachweis halten oder halt wirklich sagen, dass wir weibliche Machtausübung, wenn überhaupt, nur zusammenbringen damit, dass es eine wie auch immer geartete echte oder eben mütterliche Nichtmutter ist, die diese Macht ausübt. Weil die Vorstellung, dass eine Nichtmutter Macht ausübt, offenbar uns allen eine solche Heidenangst, oder nicht allen, aber vielen eine solche Heidenangst einflößt, to be watched.
Im dritten Teil der Sommerspezialreihe von unserem Podcast Der achte Tag geht es um das Thema Konservatismus. Und dort sprechen Pia und Thea Dorn außerdem noch über das eigene Frausein, über Rollenbilder zwischen Solidarität und Konkurrenz und warum sie, Thea Dorn, mit dem Begriff Weiblichkeit wenig anfangen kann. Dieses und alle anderen Gespräche, aus denen wir jetzt in diesem Podcast Ausschnitte gesendet haben, finden Sie in unserer App. Und sämtliche Links dazu gibt es natürlich in den Shownotes dieses Podcasts. Die Regierung hat uns in dieser Woche mit dem üblichen erschreckt, kann man ja schon fast sagen. Ein bisschen war es wieder wie eine Geisterbahnfahrt. Da will der Finanzminister die Steuern mal wieder erhöhen. Zumindest will er mit uns darüber sprechen, unbedingt.
Also, ich habe gesagt, wir brauchen am Ende ein Gesamtpaket, um eine Haushaltslücke von 30 Milliarden zu füllen. Und da nehme ich keine Option vom Tisch. Und das ist ja nun, das kann man nachlesen, die SPD ist immer der Meinung gewesen, dass Menschen, die viel verdienen und die super hohe Vermögen haben und die hohe Einkommen haben, dass die ihren Teil dazu beitragen müssen, auch dass diese Gesellschaft gerechter wird.
Aber das kann uns gar nicht mehr erschrecken. Die SPD verliert und verliert bei Wahlen und in Umfragen und demnächst wohl auch bei der NRW-Kommunalwahl im September. Vielleicht stellt sich zumindest dann ja bei dem Lars Klingbeil und den anderen ein Lernerfolg ein, statt Geisterbahn. Wie wäre es denn eigentlich mal mit einem schönen Kettenkarussell, sodass man Lust hat auf die nächste Runde? Unsere History-Serie Grenzgänger, die hat wirklich eingeschlagen. Bismarck, Katharina die Große, Marx, Luther, das ist Geschichtsunterricht mit Ableitung. Ableitung nämlich für die Gegenwart. Also es ist großartig, finde ich, was Josie Müller, unsere Wirtschaftschefin im Podcast-Team, da recherchiert und produziert hat. Leider wird diese Serie in dieser Woche ihren Abschluss finden. Nach Luther und Co., die ihren Stempel durch die Jahrhunderte auch uns aufgedrückt haben, hat Josie sich mit dem Leben und Wirken von Ludwig Erhard befasst, dem Vater unseres Wirtschaftswunders. Zusammen mit Professor Nils Goldschmidt, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Siegen, nimmt uns Josie unter anderem mit in das Hungerjahr 1948.
Wie ist denn mit Lebensmitteln? Was kostet es denn so?
Der Bohnenkaffee ist sehr teuer, die amerikanischen Büchsen kosten so ungefähr um 800 Mark rum. Es steigt stündlich wie ein Luftballon, aber wir hoffen, dass es bald abgebremst ist.
So zerstört wie das Land ist, so kaputt sind Markt und Währung.
Die Nationalsozialisten haben den Krieg eben auch darüber finanziert, dass sie Preise eingefroren haben und gleichzeitig die Geldmenge ausgeweitet haben, um eben ihre Rüstung finanzieren zu können. Das heißt, der Markt war vollständig dysfunktional und da musste eben irgendetwas passieren. Und dass das so lange gedauert hat, hat eben auch im Wesentlichen damit zu tun, dass man lange Zeit gehofft hat, dass man die sowjetisch besetzte Zone mit dazu nehmen kann, dass man eben einen gemeinsamen Währungsschnitt machen kann. Und es wurde eben 1948 immer deutlicher, das wird nicht funktionieren.
Dass Ludwig Erhard hierbei ins Zentrum rücken wird, ist alles andere als absehbar. Er ist kaum bekannt. Und auf die Frage, ob er vielleicht ja trotzdem ein überragender Ökonom war, lautet die Antwort:
Absolut nein. Dass er eben so erfolgreich geworden ist, ist letztendlich Zufall. Es war nicht angelegt in ihm, dass er irgendwie brillieren würde. Er war kein Keynes, er war kein Walter Eucken, er war nicht eine Lichtgestalt, wo man sagte, naja, der wird Deutschlands Geschicke lenken. Ich meine, Ludwig Erhard war ein mittelmäßiger Schüler, ein nicht besonders erfolgreicher Student. Er hat zwar promoviert, aber die Habilitation hat er abgebrochen. Also es ist nicht so gewesen, dass man dachte, naja, aus dem wird mal was ganz Großes.
Niemand hat ihn groß auf dem Zettel. Zumindest nicht seine Landsleute in Führungskreisen. Zu Recht wird er später selbst sagen, er sei eine amerikanische Entdeckung.
Wie diese amerikanische Erfindung es dann zum Wirtschaftsminister, tja, und letztlich sogar zum Bundeskanzler geschafft hat, das zeichnet die Grenzgängerfolge Ludwig Erhard zwischen Marktmacht und Fürsorge nach. Zu finden auch dieses Hörspiel ganz leicht über die Shownotes. Und damit möchte ich mich an diesem Samstag mit der Pioneer Briefing Weekend Edition von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen einen erkenntnisreichen Start in diesen Tag und wir hören uns spätestens am Montag wieder. Bleiben Sie mir und dem Pioneer-Team gewogen und zeigen Sie das gerne, indem Sie zum Beispiel diesem Podcast bei Apple oder Spotify eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen. Das Team und ich, ja, wir freuen uns darüber. Es grüßt Sie von der Pioneer 2 heute auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.